Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einer jungen Frau, die in einer Neonazi-Familie groß geworden ist und vor ein paar Jahren mit 19 den Absprung geschafft hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Heidi Benneckenstein.
Guten Morgen.
Frau Benneckenstein, das alles ist ein paar Jahre her. Dieser Ausstieg, dieser Weg, den Sie da zurückgelegt haben, wie mühsam war der?
Der Weg war sehr mühsam. Er hat auch sehr lange gedauert. Also wenn man von den ersten Zweifeln ausgeht, hat er mehrere Jahre gedauert. Er hat sich aber gelohnt.
Inwiefern gelohnt?
Ich habe es noch nie bereut, diesen Weg gegangen zu sein. Also die Anstrengung auf mich genommen zu haben und auch diese Selbstzweifel und diese Bestätigung, dass man eben was Falschem hinterhergelaufen ist, an was Falsches geglaubt hat. Ja, das war gut.
Obwohl dieser Weg auch verbunden war mit einem kompletten Bruch mit der eigenen Vergangenheit?
Ja, das gehört einfach dazu und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich heute noch, dass man aussteigt und Kontakt mit Nazis hat und das einfach so funktioniert. Also ich möchte heutzutage, also heute in meinem heutigen Leben, habe ich gar keinen Platz mehr für solche, also für solche Gedanken, auch für solche Gespräche. Nee,
das heißt, zu all diesen Freunden von damals, zu diesen sogenannten Kameraden von damals, gibt es null Kontakt?
Ja.
Wie ist es mit der eigenen Familie? Da wird es ja dann noch komplizierter.
Also zu meinem Vater und seinen Eltern habe ich überhaupt keinen Kontakt, gar nicht.
Zu Ihrer Mutter?
Zu meiner Mutter habe ich ein sehr gutes Verhältnis, aber meine Mutter hat sich ja mit dieser Trennung von meinem Vater auch daraus gelöst.
Dann haben Sie nur drei Schwestern, wie ist es da?
Ja, das Verhältnis zu meinen beiden älteren Schwestern ist halt leider nachhaltig gestört. Ich denke nicht, dass das irgendwann mal wieder richtig gut wird. Schön wär's, aber man kann es auch nicht erzwingen. Und zu meiner jüngeren Schwester habe ich auch ein sehr gutes Verhältnis.
Ihr Vater hatte ein sehr geschlossenes, rechtsradikales, rechtsextremes Weltbild. Wie kam das zustande?
Ich kann da ja auch nur Vermutungen anstellen oder mir das aus verschiedensten Situationen auch zusammenreimen oder Erzählungen. Also zum einen ist seine Mutter, meiner Meinung nach, hat die sich auch nie vom NS gelöst. Also sie ist nach wie vor stolz, beim BDM gewesen zu sein und zählt Schlesien zu Deutschland und möchte nicht akzeptieren, dass es nicht mehr zu Deutschland gehört.
Also ihre Großmutter, die lange auch im Übrigen in Stuttgart gelebt
genau,
hat.
Ja. Mhm. Dann ist der Antisemitismus auch ganz tief und überhaupt der auch Ausländerhass in ihrem im Kopf verwurzelt und irgendwann hat er sich wahrscheinlich in seiner Jugend dann selbst auch noch radikalisiert.
Würden Sie sagen, Ihr Vater hat das Weltbild der Großmutter 1:1 übernommen?
Ja. Diese Erziehungsmethoden, die mein Vater hat, hat er auch von seiner Mutter besonders. Dieses Kalte und Unnahbare und das kam auch 1:1 von ihr. Also ich glaube, er hat da wirklich eigentlich alles von ihr übernommen.
Ihr Vater betreibt heute ein Feriendorf in Ostdeutschland. Genau. Was genau macht er da?
Ja, er hat das Feriendorf ursprünglich gekauft, um das komplett der rechten Szene zukommen zu lassen, komplett von der rechten Szene nutzen zu lassen. Ich glaube, dass es dann Finanzierungsschwierigkeiten gab und dann hat er es eben als ganz normales Feriendorf für alle Gäste betrieben, aber nach wie vor finden dort rechte Veranstaltungen statt.
Das funktioniert in dieser Dualität?
Ja.
Ein deutsches Mädchen, das ist der Titel, der Untertitel, Mein Leben in einer Neonazi-Familie. Haben Sie das Buch selbst geschrieben oder mit Ghostwriter?
Mit Ghostwriter.
Schwierige Arbeit?
Mit Ghostwriter nicht. Alleine wäre es eine extrem schwierige Arbeit gewesen, das auch alles so dann zu, ja, in die Reihenfolge zu bringen, dass es überhaupt lesbar ist. Aber mit Ghostwriter war es angenehm.
Ihr Leben hat sich komplett verändert in diesen letzten 5, 6 Jahren. Beginnen wir damit. Sie leben in der Nähe von München. Sie haben inzwischen einen Beruf.
Genau, ich bin heute Kinderpflegerin.
Und arbeiten in einem Kindergarten,
in einer Kita-Tagesstätte. Ja. Mhm. Genau. Ja, zurzeit bin ich in Elternzeit, aber ich hoffe.
Weil da ein kleines Kind ist, das inzwischen wie alt ist?
Der ist jetzt 6 Monate alt.
Und Sie sind verheiratet mit einem Mann, der eigentlich auch aus dieser Neonazi-Szene kommt. Was müssen wir über den wissen?
Ja, mein Mann war früher Liedermacher in der Szene, war ja ist eigentlich relativ bekannt deutschlandweit, ist auch mit mir zusammen ausgestiegen und betreut heute Aussteiger.
Gemeinsames Aussteigen bedeutet auch, es war dann im Rückblick einfacher, als wenn man es ganz allein für sich hätte tun müssen?
Es ist in der Hinsicht einfacher, dass man sich austauschen kann. Also ganz viele Aussteiger stehen mit ihren Zweifeln und ihren diesem ganzen Scherbenhaufen ihres Lebens alleine da. Wir konnten uns darüber austauschen. Es war natürlich dann auch irgendwie leichter, sich irgendwie in die Zukunft zu orientieren. Tatsächlich muss man sagen, in diesem langen Ausstiegsweg gab es aber auch Situationen, in denen wir uns dann gegenseitig wieder tiefer reingezogen haben. Also da wäre es einfacher wahrscheinlich alleine gewesen, aber am Ende das dann wirklich durchzuziehen, hat es zu zweit deutlich leichter gemacht.
Was macht Ihr Mann heute beruflich?
Der betreut heute Aussteiger aus der rechten Szene.
Und das ist ein Job, für den er auch bezahlt wird und mit dem er auch Geld verdient?
Ja, also wir haben ja nach unserem Ausstieg erst ehrenamtlich beide einen Verein gegründet. Der nannte sich Aussteigerhilfe Bayern und nennt sich auch heute noch so. Irgendwann haben wir gemerkt, dass das einfach nicht mehr nebenberuflich und auch nicht ehrenamtlich zu erledigen ist. Das ist einfach nicht mehr machbar. Es haben sich einfach zu viele Leute gemeldet. Die Ausstiegsbetreuung ist sehr arbeitsintensiv. Ja, ich bin dann irgendwann ausgestiegen aus der Arbeit, habe dann nur noch meinen Beruf gemacht und mein Mann macht das heute hauptberuflich.
Wie kommen und wie kamen Sie damit zurecht, dass Sie in der Szene durch die Art Ihres Ausstiegs immer dieses Verräter-Etikett mit sich rumtragen?
Man ist ein Verräter, also sobald man die Szene verlässt, die Brücken hinter sich abbricht, die Ideologie nicht mehr lebt und nicht mehr und gar nicht mehr so denkt, ist man ein Verräter. Wir haben uns für diesen öffentlichen Ausstieg entschieden, weil es tatsächlich für uns nicht viele andere Möglichkeiten gab, aber auch weil wir das Bedürfnis hatten, darüber zu sprechen. Und das ist dann einfach so. Also damit lebt man dann.
Wurden oder werden Sie bedroht?
Es kommen immer wieder Bedrohungen verschiedenster Art. Hin und wieder kommt dann doch auch mal was an.
Wie massiv?
Also die Bedrohungen betreffen mehr meinen Mann als mich. Die Szene nimmt Frauen nicht ernst und möchte, dass die Frauen auch wissen lassen, dass sie in der Szene keine Bedeutung haben. Und deswegen ignoriert man mich meistens. Es kommen dann doch immer wieder mal auch Drohungen oder wüste Beschimpfungen an. Aber es war jetzt mir gegenüber nicht mal halb so massiv.
Ihre ganz persönliche Kindheit und Jugend in einem kleinen Dorf bei München. Das alles ist umso bemerkenswerter als Frau Bennekenstein von außen betrachtet. War das doch eine fast heile Allerweltsfamilie, in der Sie groß geworden sind, oder?
Ich glaube, ja, von außen betrachtet mag das durchaus so gewirkt haben. Also ich kriege jetzt durch dieses Buch eben auch immer wieder mal Rückmeldungen von Leuten, die uns früher kannten,
denen nichts aufgefallen ist.
Oder die vielleicht das irgendwie ein bisschen komisch fanden, dass wir ständig Dirndl anhatten oder irgendwelche altmodischen Klamotten, aber eben nichts in Richtung im Rechtsextremismus.
Aber das funktioniert ja nur mit dem Prinzip absoluter Geheimhaltung, dass Sie sozusagen Ihre Kindheit in zwei Welten verbracht haben. Richtig. Also die ideologische Nazi-Welt zu Hause und dann die andere äußere Welt.
Richtig, ja. Also mein Vater hat eben immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir das, was wir da lernen oder was bei uns in der Familie passiert, nicht nach außen transportieren. Es hieß von Anfang an immer, das darfst du nicht weiter sagen. Ich hatte dann eine beste Freundin, der ich ganz viel Sachen erzählt habe, weil ich das ja selbst gar nicht verarbeiten konnte. Aber ansonsten habe ich das meistens gemacht.
Ja. Das hat funktioniert im Kindergarten, dann auch in der Schule?
Ja. Bis auf eine Situation, in der ich im Flötenunterricht, als wir das Deutschlandlied gespielt haben, der Lehrerin dann gezeigt habe, dass in meinem Liederbuch das Deutschlandlied aber mit 3 Strophen drin steht. Ich glaube, das war die einzige Situation, in der ich dann tatsächlich in diese Richtung auffällig war.
Sie haben die Dirndl angesprochen, Kleidung. Was trägt man oder was durfte man tragen in einer solchen Familie und was war vollkommen verboten?
Wir hatten Jeans, aber es durften keine Schlaghosen sein, es durfte keine modische Kleidung sein. Also ja, es sollte immer zeitlos aussehen, aber es war eben nicht zeitlos, es war in erster Linie altmodisch. Wir hatten keine Pullover oder keine T-Shirts mit großen Aufdrucken darauf an, weil das amerikanisch aussieht. Ich hatte zum Beispiel auch, oder meine Schwestern auch, wir hatten einen Lederschulranzen, sogar noch einen von meiner Mama, statt, ja, wie in den 90ern alle, ja, diese Scout-Schulranzen, die bunten. Ja, sehr rückwärtsgewandt.
Welche Bücher durften Sie lesen und welche nicht?
Also wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, hätten wir nur deutsche Schriftsteller lesen dürfen. Also Bücher von Enid Blyton zum Beispiel hätten wir nicht lesen dürfen.
5 Freunde.
Ja. Mhm. Sind heute, also im Nachhinein echt so wichtig für mich, weil ich sie damals einfach gelesen habe.
Wobei bei den deutschen Schriftstellern fallen mir spontan auch ein paar ein, die eigentlich auf dem Index des Vaters gestanden sein müssten.
Erich Kästner zum Beispiel. Ja.
Bertolt Brecht.
Ja. Ja,
viele andere, Thomas
ja.
Mann.
Ja, haben wir auch nicht gelesen.
Welche Musik durften Sie hören und welche nicht?
Wir durften eben Kinderlieder hören. Rolf Zukowski durften wir nicht hören. Das war zu modern und weiß nicht, was man Rolf Zukowski noch vorwirft.
Und später dann Pop- und Rockmusik?
Gar nicht.
Englische Bands, amerikanische?
Gar nicht. Hip-Hop. Ich habe ja mal einen furchtbaren Streit mit meinem Vater gehabt, weil ich Eminem gehört habe. Nein, sowas ging gar nicht.
Weil?
Weil das amerikanische Musik ist und weil Hip-Hopper ja sowieso also weiße Neger sind. Eminem ist ein weißer Neger und es keine deutsche Musik ist.
Mussten Sie Tedious von Rennecke hören?
Ja.
Rennecke, der Nazi-Liedermacher in Deutschland.
Ja. Also meine Mutter hat sowas gar nicht gehört, deswegen sind wir zu Hause von sowas verschont geblieben. Aber später dann, als meine Eltern getrennt waren, meine Stiefmutter hat sowas doch auch gerne mal gehört.
Wenn man wie Sie groß wird in einer Familie, in der das Nazitum gepflegt wird, dann prägt einen das natürlich kolossal, auch was das eigene Weltbild angeht, vermute ich mal. Ihr Vater hat die Preußische Allgemeine Zeitung gelesen. Was war das für ein Blatt?
Ja, die Preußische Allgemeine ist ja auf jeden Fall ein sehr deutschtümelndes Blatt einfach. Ja.
Was durften Sie im Fernsehen angucken? Tagesschau, Tagesthemen, Heute-Journal, RTL, Bauer sucht Frau?
Wir haben eigentlich gar nicht Fernsehen geguckt. Wir haben vor allem, wenn wir mal Fernsehen geschaut haben, dann eben Schwarz-Weiß-Videos, also Heinz Rühmann-Filme oder sowas angeschaut oder Sissi-Filme. Als Kind fand ich es dann nicht so schlimm, ehrlich gesagt, nur später dann, irgendwann. Mehr kriegt man eben mit, dass andere Kinder auch andere Sachen anschauen. Fernsehen geschaut haben wir extrem selten und wenn dann eben nur ausgewählte Dokus.
Was ist mit Radio? Also die allermeisten Radioprogramme haben ja ein internationales Repertoire.
Ja, also ich weiß nicht, ob meinem Vater das durchgerutscht ist. Ich hatte ein Radio in meinem Zimmer, ein ausgemustertes von meinen Großeltern und habe da auch ganz normale Musik gehört und das war dann, glaube ich, so der normale Kontakt zur Außenwelt.
Wie ist Ihnen Geschichte und wie ist Ihnen deutsche Geschichte zu Hause beigebracht worden vom Vater? Wie hat er Ihnen die Welt erklärt?
Ja, also zum einen, wir sind eben das deutsche Volk. Es gibt keine Vermischung, es darf keine Vermischung geben. Die Juden sind schlechte Menschen, die Ausländer, die hierher kommen,
sind genauso schlecht,
die dürfen hier arbeiten, aber die leben hier eben, also das sind eben keine Deutschen, die dürfen hier nur mal leben, aber eben ja nicht.
Erinnern Sie sich noch, was er Ihnen über Hitler erzählt hat?
Ja, Hitler war ja dann doch immer wieder mal ein wichtiges Thema, besonders als dann meine älteren Schwestern auch das Dritte Reich in der Schule hatten. Hitler ist eben ein sehr guter Mensch, der für alle Menschen eben immer nur das Gute wollte, also für das deutsche Volk und der seine eigenen Bedürfnisse immer zurückgesteckt hat und der großartige Ideen hatte.
Die Verbrechen des Nationalsozialismus, gab's die? Wurden die relativiert oder war das eine komplette Lüge?
Die wurden relativiert und teilweise komplett geleugnet. Also der Holocaust wurde geleugnet. Er hat nicht geleugnet, dass Juden eingesperrt worden sind in Lager, aber eben auch, weil sie eben das deutsche Volk ja unterdrückt haben und Reichtümer an sich gerissen haben und ja sowieso vom kein Sozialverhalten hätten und so weiter. Auch diese Begründung, dass Asoziale eingesperrt worden wären, ja, das wären eben Volksschädlinge sozusagen gewesen. Ich hatte ja später dann mal eine Auseinandersetzung mit ihm, als es über das Euthanasieprogramm im Dritten Reich ging. Dort hat er geleugnet, dass behinderte Menschen umgebracht worden sind, aber eben nicht, dass man sie in Heime gesperrt hat. Aber das hat er eben ganz verdreht dargestellt, dass das eben für die Menschen ja das Richtige gewesen wäre.
Jetzt sind wir wieder am Punkt Anfang der Sendung, dass all dieses ja einhergehen musste mit einem quasi Schweigegelübde, weil alles, was Sie jetzt gerade erzählt haben, konnten Sie ja niemals in der Schule öffentlich bei Freundinnen und Freunden so erzählen.
Also bei den softeren Sachen war es mir nicht so bewusst, wie weit sich das dann doch von anderen unterscheidet. Also ich habe wohl relativ frei von diesen Ferienlagern erzählt. Da hat dann die Mutter eines Freundes zu meiner Schwester gesagt, dass ich eine blühende Fantasie hätte, weil sie sich das absolut nicht vorstellen konnte. Ja.
Eine Nazi-Familie mit einem doch sehr dominierenden Vater, mit einer Mutter, die, kann man so formulieren, Frau Bennigenstein einfach auch viel erduldet und ausgehalten hat?
Ja, also meine Mutter hat viel erduldet und hat irgendwie nicht gewusst, wie sie sich da erwehren soll gegen ihn.
Und hat halt ihr Tagesgeschäft gemacht und die Erziehung der insgesamt 4 Mädchen übernommen.
Ja.
Wie erinnern Sie das Zeltlager bei der heimattreuen deutschen Jugend?
Der ganze Alltag war sehr militärisch durchstrukturiert. Man hat dort gelernt, die NS-Ideologie gelernt. Man hat gelernt, NS-Größen zu verehren. Man hat Brauchtumspflege, also uralte Brauchtumspflege gelernt, völkische Feste eben und altes Liedgut, auch teilweise verbotenes Liedgut. Und,
ja. Wie fanden Sie das als junges Mädchen?
Also ich war das erste Mal mit 7 Jahren auf so einem Lager und die ersten Jahre, ich glaube, bis ich so 12 Jahre alt war oder so, fand ich es echt einfach nur schrecklich. Also es war einfach überhaupt nicht das, was ich in meinen Ferien gerne gemacht hätte. Ich habe da auch teilweise überhaupt keinen Sinn dahinter gesehen. Ich habe mich nur drangsaliert gefühlt eigentlich.
Haben Sie das zu Hause auch so erzählt, dass Sie da nicht mehr hinwollen?
Ja, aber das war keine Frage des Wollens oder Nichtwollens, sondern man musste dahin.
Das war vollkommen klar. Das hat der Vater so entschieden und die Mutter, die konnte da nicht intervenieren oder hat nicht interveniert?
Meine Mutter hat lange, ich bin erst relativ spät auf die Lager gefahren, meine Mutter hat da lange interveniert und irgendwann war es eben nicht mehr möglich. Und
Und irgendwann haben Sie angefangen zu protestieren und sich zu verweigern?
Also ich habe sehr früh schon angefangen, diese autoritären Erziehungsmaßnahmen bzw. Bestrafungsmethoden meines Vaters zu boykottieren. Also ich weiß nicht, dass seine Lieblingsstrafe war, dass man irgendwo stundenlang stehen musste, bis man sich entschuldigt hatte oder bis man es irgendwie anders gemacht hat. Also da konnte ich stundenlang stehen. Da war ich genauso stur wie er. Ja, also man rebelliert immer dagegen. Also meine Schwester und ich waren da schon beide auch sehr hartnäckig. Und auch in den Lagern habe ich dann irgendwann gelernt, so mit Beginn der Pubertät, dass es Regeln gibt, die man umgehen kann oder ja, dass man auch irgendwie manchmal rumtricksen kann.
Und die anderen Kinder und Jugendlichen, die da auch zwangsweise letztlich in diesen Ferienlagern waren, fanden die das alle toll oder fanden die das genauso strange und absurd?
Also es gab Kinder, die das auch nicht so cool fanden wie ich. Also ich kann mich an ein Kind erinnern, der hat da sehr lange auf einem Lager sehr renitent dagegen rebelliert. Er ist danach auch nie wieder auf ein Lager gekommen, denn mit solchen Kindern wusste man dort dann nicht umzugehen. Aber ein Großteil der Kinder, hatte ich den Eindruck, fährt da gerne hin oder denen macht das zumindest nichts aus.
Nur die taugen für die nationale Revolution.
Ja.
Irgendwann, Sie haben es vorhin kurz erzählt, mit 9 Jahren haben die Eltern sich scheiden lassen. Dann waren sie mal hier, dann waren sie mal da. In jedem Fall sind sie auch mal gelandet in einer Szene, in der Alkohol welche Rolle gespielt hat?
Alkohol spielt in der Szene eine ganz zentrale Rolle. Es hat ja auch sehr viel mit Selbstbetäubung zu tun, also auch die Gedanken zu betäuben, um da nichts hinterfragen zu müssen oder um mit sich selber auch klarzukommen.
Wie alt waren Sie da? 14, 15, 16?
14.
Was waren das für Jungs, mit denen Sie damals zu tun hatten?
Das waren sehr unterschiedliche Leute. Es waren zum Teil eben auch Jungs dabei, die so alt waren wie ich, die genauso naiv waren und da nach einer starken Gemeinschaft gesucht haben, in der sie irgendwie einen Platz haben. Dann gibt es eben auch die, die da von Anfang an drin sind und versuchen, da Karriere zu machen, die da sehr ehrgeizig sind und über Leichen gehen und ja, sehr knallhart sind. Ja, ganz, ganz unterschiedliche Menschen, aber im Grunde genommen Menschen, die ja irgendwie nach was suchen, die irgendwie eine Aufgabe brauchen, die, ja.
Wie gewalttätig war diese Szene, in der Sie drin waren?
Die Szene ist grundsätzlich gewalttätig. Also auch diese völkische Szene, in der ich als Kind war, diese heimattreue deutsche Jugend, das wirkt erstmal gar nicht so, aber auch dort wurde Gewalt ausgeübt. Es gibt da auch einen relativ bekannten Fall, wo dann eine Journalistin eben zusammengeschlagen wurde, die da recherchiert hat. Also die Gewalt muss ja auch da sein, um das alles immer so durchsetzen zu können, um mit Gegnern klarzukommen. Oder auch in der Szene werden ja auch Konflikte mit Gewalt ausgetragen.
Und Gewalt funktioniert in Kombination mit Alkohol dann besonders gut?
Ja.
Was war das Schlimmste, was Sie gemacht haben?
Ich habe mit 16 Jahren auf einer Beerdigung eine Beerdigung eines Altnazis einen Journalisten zusammengeschlagen.
Wie kam das dazu?
dieser Altnazi wurde beerdigt. Er hat in der Szene einen sehr, auch eben so einen Heldenmythos gehabt.
Wer war das?
Friedhelm Busse.
Freie Deutsche Arbeiterpartei, glaube ich.
Richtig auch, ja. Und der hat auch dann nach dem Verbot, der war auch bis zu seinem absoluten körperlichen Verfall dann noch in der Szene aktiv, bis dann wirklich gar nichts mehr funktioniert hat. Ja, also...
Der ist beerdigt worden.
Der ist beerdigt worden. Es wurde eine Hakenkreuzfahne auf seinen letzten Wunsch hin mit ins Grab gelegt. Auf dieser Beerdigung, also auf diesem öffentlichen Friedhof, waren zwei Journalisten anwesend.
Und dann sind sie auf den einen Journalisten zu?
Richtig. Nach der Beerdigung sind wir so als Zug, also auch so als Aufmarsch, haben wir den Friedhof verlassen. Der ist vor uns hergelaufen, hat uns fotografiert und dann sind wir eben auf den losgegangen.
Mit welcher Folge und mit welchem Ergebnis?
Mit dem Ergebnis, dass seine Kamera nur noch Kleinstteile waren und er auch körperliche Verletzungen davon getragen hat.
Wann war Ihnen klar oder wann ist Ihnen klar geworden, dass das nicht wirklich gut war, was Sie da veranstaltet haben?
Also ich war direkt danach schon erschrocken darüber, wie gewalttätig ich in dem Moment war und wie ich da die Beherrschung verloren habe. Aber darüber, dass es einfach nicht okay war, den zusammenzuschlagen, weil der dort war und weil der seiner Arbeit nachgegangen ist, das ist erst mit dem Ausstieg, also mit den Zweifeln, die dann gekommen sind, konnte ich das erst zulassen.
Ausstieg wann?
Vor 6 Jahren mit 19.
Gab es einen bestimmten, einen konkreten, einen klar benennbaren Anlass zu gehen?
Den gibt es selten bei Aussteigern. Bei mir gab es irgendwann, schon als ich Zweifel hatte, die Situation, dass ich mit 17 Jahren schwanger war und dann so schlagartig festgestellt habe, dass das nicht das Leben ist, was ich für mein Baby oder für meine Familie möchte.
Es kam dann zu einer Fehlgeburt, aber jetzt sind Sie ja Mutter eines inzwischen 7 Monate alten Kindes. Welche Figuren haben Sie damals erlebt, die in der Nazi-Szene eine Rolle gespielt haben? Fangen wir an mit Ralf Wohleben in München vor Gericht im Zusammenhang mit dem NSU-Prozess.
Ja, Ralf Wohleben habe ich 2007, glaube ich, in Jena im Braunen Haus kennengelernt, habe ihn dort nicht lange erlebt, aber ja.
Das war eine merkwürdige Begegnung, oder?
Ja, eine sehr merkwürdige Bewegung. Das war schon also sehr grenzwertig für mich auch damals. Weil er irgendwie so unbeherrscht und fast noch ja so irgendwie so irre gewirkt hat. Also sein ganzes
irre.
Ja, irgendwie so, als wenn er nicht ganz zurechnungsfähig wäre. Auch so diesen einen ganz massiven Darstellungsdrang hatte zu dem Zeitpunkt und ja auch so sich über sämtliche Grenzen so hinweggesetzt hat.
Haben Sie in Jena auch Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos gesehen, erlebt oder von denen gehört?
Nein, also ich war da ja aber auch nicht, ich war da ja nur zu Besuch und war da ja nicht irgendwie in dem inneren Zirkel oder so. Kann mir aber nicht vorstellen, dass dort keiner was von den dreien gehört hat oder dass wirklich gar niemand wusste, wo die sind oder was die tun.
Christian Worch, auch einer, der seit Jahrzehnten durch diese Neonazi-Szene geistert. Haben Sie den erlebt?
Ja, also solche Leute lernt man dann immer wieder mal auf irgendwelchen Aufmärschen kennen oder eben auch auf dieser Beerdigung, wo dann die Szene aus ganz Deutschland anreist. Ich kann zu deren Persönlichkeiten da nicht so viel sagen, weil die Leute sich ja dann auch auf solchen öffentlichen Veranstaltungen dann irgendwie selbst inszenieren. Aber
wie hat er auf Sie gewirkt, Christian Worch?
Wie jemand, der alle Zweifel, alles ausgeblendet hat und nur noch so blind dieser Ideologie folgt, weil man es einfach so machen muss und weil man ja eh nicht mehr umkehren kann im mittleren Alter so. Also
ja.
Viele denken ja dann, sie haben keine Chance mehr irgendwie auszusteigen und machen dann noch immer radikaler das weiter, damit sie eben nicht zweifeln, ins Zweifeln kommen oder damit sie eben auch nicht merken, dass sie am Ende eigentlich schon alleine dastehen.
Dann haben Sie eine besonders unterirdische Figur kennengelernt, Siegfried Borchardt aus Dortmund, genannt SS-Sigi. Welchen Eindruck hat der auf Sie gemacht?
Ich habe den Siegfried Borchardt nur einmal erlebt, eben auch auf dieser Beerdigung. Ich wusste damals schon, dass er Schwerstalkoholiker ist und aber trotzdem in der Szene einen wahnsinnigen Status genießt, auch so einen Heldenmythos um sich hat. Ich fand ihn damals irgendwie ganz witzig. Er war sehr freundlich zu mir zumindest. Und ich habe da auch nicht gesehen, dass ich eigentlich einen schwer kranken Alkoholiker vor mir stehen habe.
Wobei der zu den Menschen, die er nicht mag, nicht so freundlich ist.
Nee, auf keinen Fall. Also das sieht man ihm auch schon an. Und deswegen wird er ja auch so verehrt, weil er eben so strikt ist und auch diese Ideologie lebt und auch vor Gewalt nicht zurückschreckt und eben seit Jahrzehnten in dieser Szene ist, eigentlich sein ganzes Leben lang.
Wenn Sie die Bilanz, das Fazit dessen ziehen sollten, was in Ihrem allerersten Leben, in diesem Nazi- oder Neonazi-Leben passiert ist, gibt es etwas, was Sie am allermeisten bereuen?
Ich bereue es, dass ich meine Jugend damit so verschwendet habe. Also in der Zeit, in der andere wichtige Erfahrungen für ihr Leben gemacht haben, positive Erfahrungen, bin ich auf Demos gerannt und habe irgendwelche MPD-Flugblätter verteilt. Klar, ich profitiere jetzt von diesen Erfahrungen, aber ich glaube, ich habe dann doch irgendwie ganz wichtige Zeit auch verschwendet.
Gibt es etwas, worauf Sie jetzt auch aktuell am meisten Hoffnung setzen?
Für mein eigenes Leben, dass es möglich ist, diesen Schritt zu gehen und dass man irgendwann mal sowas wie ein normales Leben auch hat.
Das führen Sie jetzt auch?
Ja. Und ich hoffe einfach, dass mein Sohn es mal schöner hat und vielleicht nicht diese Erfahrungen machen muss.
Ja, wobei man da auch nochmal dazu sagen muss, das Ganze ging ja von Ihrem Vater aus und zudem haben Sie keinen Kontakt mehr.
Nein.
Und wollen auch keinen Kontakt mehr. Egal, was sich in den nächsten Jahren da noch tut oder nicht tut oder verändert.
Nein, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemals bereit wäre, sich für das zu entschuldigen. Das wäre ja schon mal die Basis für alles andere. Aber selbst dann ist er mir als Person einfach so unangenehm, dass ich nicht das Bedürfnis habe, mit ihm Kontakt zu haben.
Vor allem Ihr Mann betreibt ja dieses Aussteigerprogramm Bayern. Wem kann er da helfen? Wen zieht er da oder kann er da aus dieser Szene rausziehen?
Also wir ziehen die Leute nicht direkt raus. Also die Leute melden sich bei uns, wenn sie mal eine Frage haben und die Ideologie hinterfragen oder wenn sie wirklich schon den Willen gefasst haben, auszusteigen. Das sind ganz unterschiedliche Leute. Das sind Leute, die nur mal die Nazi-Musik gehört haben und den Freundeskreis hatten. Wir haben aber auch schon Leute gehabt, die politisch sehr aktiv waren, die auch in der Szene bekannt waren. Es melden sich aber auch Familienangehörige oder Lehrer, die irgendwie feststellen, dass sie in ihrer Klasse Tendenzen haben oder Eltern, die irgendwie sich Sorgen um eines ihrer Kinder machen.
Gibt es da auch, je nachdem wer kommt, sowas wie staatliche Unterstützung, dass also staatliche Stellen einen, der aussteigen möchte, bei diesem Versuch unterstützen?
Es gibt staatliche Stellen, Exit, die, also wo wir eben als Aussteigerhilfe auch eingegliedert sind. Ich sage immer noch wir, obwohl ich damit nur noch sehr wenig zu tun habe.
Wobei Exit Ihnen damals auch geholfen
genau,
hat.
Genau, Exit ist eine zivilgesellschaftliche Organisation. Exit arbeitet auch mit zivilgesellschaftlichen anderen Angeboten zusammen, wo man dann mit staatlichen Organisationen einfach zusammenarbeiten muss oder ja mit der Polizei eben zum Beispiel.
Was war im Zusammenhang mit diesem Aussteigerprogramm Ihr ganz persönlich größtes Erfolgserlebnis?
Das Schönste ist für jeden, aber auch besonders eben für mich, also für jeden, der Aussteiger betreut, wenn man Kinder da rausholen kann, wenn man eine Familie da rausholen kann und dann eben auch Kindern damit wieder ein normales Leben ermöglicht.
Das ist Ihnen auch gelungen?
Sowas ist schon gelungen, ja.
Wann zuletzt?
Es ist noch gar nicht so lange her, da ist das geglückt, ja.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gerne, danke schön.
Eins gehört.